Ja, liebe Gemeinde, was für ein schöner Sonntag. Vergangenes Jahr im Mai hatte ich das Bild von unserer Gemeinde als dem wandernden Gottesvolk bemüht oder benutzt, um uns vorzubereiten auf den Auszug in die katholische Kirche, den Auszug aus diesen Räumen, und jetzt sitzen wir wieder auf den gewohnten blauen Polsterstühlen. In alter Gewohnheit hängt das Jahreslosungsposter hinter uns, übrigens schon seit dem 1. Januar. Ihr habt es noch nicht gesehen wahrscheinlich bisher. Wir haben wieder Liedtexte an der Wand. Es ist wieder alles beim Alten. Oder? Wenn wir ehrlich mit uns sind und voreinander, ich glaube, das ist es nicht. Wir merken es hier in der Sitzordnung. Wir sind viel dichter beieinander, aber es sind immer noch Abstände und bei weitem nicht die alte Zahl, die wir aus dem letzten Jahr so gewohnt waren. Wir haben immer noch Menschen dabei, die über Zoom uns zuschauen. Wie viel sind es eigentlich heute? Eine Person. Trotzdem schön, dass du da bist. Und in Gesprächen und im Austausch, im gemeindlichen Kontext, da spüre ich eine zunehmende Müdigkeit. Und natürlich, diese Müdigkeit hat mit Corona zu tun. Oft begegnet mir eine Müdigkeit im Blick auf die Corona-Regeln. Menschen sind müde, sich vorschreiben zu lassen, wann sie welche Art von Masken wo tragen sollen, wann sie sich mit wie vielen Personen irgendwo treffen dürfen. Menschen sind aber auch müde, andere an das Einhalten von Regeln zum Schutz aller zu erinnern und zu ermahnen. Und ich kenne diese Müdigkeit sehr gut, wir als Gemeindeleitung kennen diese Müdigkeit sehr gut, weil wir erleben, wie kräftezehrend und ermüdend es ist, immer wieder die neuen Verordnungen zu lesen, zu interpretieren und dann für uns als Gemeinde angemessen umzusetzen und immer wieder neu den richtigen Standpunkt zu finden für uns als Gemeinde zwischen Vorsicht und Freiheit. Menschen sind aber auch müde geworden, sich mit dem anderen oder der anderen auseinanderzusetzen, die andere Meinungen oder andere Positionen haben. Vielleicht sind sie müde geworden, weil sie sich immer wieder in Diskussionen begeben haben, sich am Gegenüber abgearbeitet haben, in dem Versuch, die oder den anderen von der eigenen Meinung zu überzeugen, die Erfahrung gemacht haben, eigentlich immer aneinander vorbeizureden. Und Menschen sind müde geworden, zu differenzieren. Die Schubladen, in die wir uns in diesen Tagen stecken, sind überschaubar, aber mit schwergewichtigen Vorurteilen ausgeschmückt. Da ist die Schublade für die Impfgegner oder Impfverweigerer, die unsere gesellschaftliche Rückkehr zur Normalität ausbremsen, die potenziellen Superspreader und Mutationsverursacher. Und da ist die Schublade für die Impfbefürworter, für den Mainstream der Gesellschaft, der offenbar jede andere Meinung unterdrückt, für all die sogenannten Impffaschisten, die jene aus dem gesellschaftlichen Leben drängen, die sich nicht impfen lassen. Physische, körperliche Müdigkeit ist ein regelmäßiges Symptom der Covid-19-Erkrankung und ihrer Folgen. Psychische, emotionale Müdigkeit ist ein Symptom der Pandemie, die uns immer noch verfolgt. Ein Wecker mit schrillem Alarmton, ein Glas kaltes Wasser, das einen abrupt aus dem Schlaf reißt. Mit solchen Bildern lässt sich der Bibeltext beschreiben oder umschreiben, den wir gerade von Claudia gehört haben, aus dem 1. Thessalonicher Brief, dem 5. Kapitel. Zum Abschluss dieses Briefes, der im Großen und Ganzen sehr ermutigend und fröhlich ist, da feuert Paulus seinen Briefadressaten nochmal eine ganze Reihe an Imperativen entgegen. Handlungsanweisungen für das Miteinander in der Gemeinde. Und diese Anweisungen lassen sich in drei Abschnitte einteilen. Zunächst bittet Paulus um ein wertschätzendes Verhalten der Gemeinde gegenüber der Gemeindeleitung. Das lasse ich mal einfach so stehen, da könnt ihr ganz in Ruhe zu Hause nochmal nachlesen und überlegen, was das denn für euch bedeuten könnte. Und mit Vers 14 und dem griechischen Wort parakaleo in diesem Vers wird ein weiterer Doppelabschnitt eingeleitet, dem es zunächst in den Versen 14 und 15 um das gegenseitige Verhalten der Gemeindemitglieder untereinander geht und in den Versen 16 bis 22 um das geistliche Verhalten der Gemeindemitglieder gegenüber Gott. Und dieses griechische Wort parakaleo, das kann man nicht oft genug sagen und ich sage es, glaube ich, jedes Mal, bedeutet auf der einen Seite immer Ermahnung, aber eben nicht ausschließlich Ermahnung. Es ist auch immer eine Ermutigung, eine seelsorgerliche Zuwendung, ein seelsorgerlicher Ratschlag. Also es geht Paulus hier nicht nur darum, konkretes Fehlverhalten in der Gemeinde zu tadeln und aufzudecken, sondern es geht um eine seelsorgerliche Ermahnung, Ermutigung, einen fast schon Zuspruch, wie sich denn die Gemeindemitglieder in der Gemeinde in Thessaloniki konkret und angemessen verhalten können. Brüder und Schwestern, wir bitten euch, weist diejenigen zurecht, die kein geregeltes Leben führen. Ermutigt die Ängstlichen, kümmert euch um die Schwachen und habt Geduld mit allen. Achtet darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr stets, einander und allen anderen nur Gutes zu tun. So lauten die Ermahnungen von Paulus in der Übersetzung der Basisbibel und ich glaube, ihr habt sie gerade nach Luther 84 gelesen. Genau. Zu jeder Zeit und in jeder Kultur, wenn man jetzt im Blick auf die erste Ermahnung guckt, gibt es anscheinend Menschen, die dem gesellschaftlichen Mainstream nicht folgten. Das war um 50 nach Christus, als der erste Thessalonicher Brief geschrieben wurde, offenbar nicht anders, als es heute ist. Und es war in der Gemeinde in Thessaloniki offenbar nicht anders, als wir es auch innerhalb der Gemeinde erleben. Es gibt Menschen, die, wie heißt es hier, die unordentlich leben. Oder in der Übersetzung der Basisbibel, die ein ungeregeltes Leben führen. Und mit ungeregeltem Leben ist nicht nur gemeint, dass sie einfach einen Tag hineingelebt haben, keiner Arbeit nachgingen und irgendwie sich nicht darum gekümmert haben, was sie in ihrem Leben mal erreichen wollen. Mit dem ungeregelten Leben ist gemeint, dass es ein Leben, eine Lebensführung ist, die entgegen der gesellschaftlichen Normen und Konventionen in sozialer, politischer und ethischer Hinsicht geführt wird. Moment. Paulus fordert dazu auf, solches Verhalten, solches regelloses Verhalten nicht einfach zu akzeptieren und zu tolerieren. Oder Menschen, die sich auf einen Pfad jenseits der gesellschaftlich akzeptierten Regeln begeben haben, einfach munter laufen zu lassen und sich abzuwenden. Paulus fordert auf, hinzuschauen, die betreffenden Menschen in den Blick zu nehmen und ihnen nachzugehen. Und zwar nicht nur einmal, zweimal, sondern immer wieder, solange wie es nötig ist, dass die Menschen bereit sind, sich wieder den gesellschaftlichen Konventionen entsprechend zu verhalten. Das ist ein sehr ehrgeiziger Anspruch, den Paulus wohl darin festmacht, dass auch Christus nicht aufhört, den Verlorenen und Verirrten nachzugehen. Aber zum Glück fordert Paulus hier auch nicht, dass diese Aufgabe eine einzelne Person aus der Gemeinde übernehmen soll, sondern es ist eine gemeinschaftliche Aufgabe der ganzen Gemeinde. Ich gebe ganz ehrlich zu, wenn ich diese Aufforderung, die Menschen, die ein ungeregeltes Leben führen, zu ermahnen, höre in der heutigen Zeit, dann erreicht mich die Frage oder erreicht mich diese Aufforderung in meiner eigenen Frage, wie ich mit den Menschen umgehen kann und soll, die zum Beispiel die Corona-Pandemie nicht als eine reale Gefahr, sondern als eine politische Täuschung ansehen, die sich aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen einer Schutzimpfung verweigern, die jetzt gerade in einem gegenwärtigen Pandemiegeschehen doch eindeutig nachweislich vorhanden ist. Und sie erreicht mich in meiner eigenen Müdigkeit zu diskutieren, Argumente auszutauschen und gefühlt immer wieder auf der Stelle zu treten. Aber diese Ermahnung erreicht mich eben auch in meiner Wahrnehmung, wie schnell oder vorschnell gerade gesellschaftliche Werte und Konventionen wie Inklusion und Integration, Vielfalt, Diversität zur Disposition gestellt werden. Zum Beispiel durch die 2G-Regel, die in immer mehr Bundesländern diskutiert und mancherorts schon zum Einsatz kommen, auch in mindestens einer Gemeinde unseres Bundes. Bei einem zunehmenden und eskalierenden Pandemiegeschehen und einer wirklich drohenden Überlastung des Gesundheitswesens, da könnte es sein, dass diese Regel im öffentlichen Leben eine Berechtigung hat. Aber unter den aktuellen Pandemiebedingungen hat sie es selbst aus der Sicht des Deutschen Ethikrates nicht. Wenn Paulus' Ermahnung, die Menschen mit regelloser Lebensweise zurechtzuweisen, heute erklingt, so verstehe ich das als ein gegenseitiges Mahnen und Zurechtweisen, ein gegenseitiges Hinterfragen und eine gegenseitige Chance, den eigenen Weg, die eigenen Positionen und Entscheidungen noch einmal und immer wieder kritisch zu hinterfragen. In den Ermahnungen und zugleich Ermutigungen des Paulus geht es jedoch nicht nur um die Zurechtweisung, sondern auch um die Ermutigung der Ängstlichen, um ein sich kümmern um die Schwachen. Es geht um das Geduldigsein miteinander und darum, Böses nicht mit Bösem zu vergelten. In der Frage, wie man das so fassen kann, wie wir das beschreiben können, was es heißt, Böses nicht mit Bösem zu vergelten und was das Böse überhaupt ist für mich, für dich, für uns als Gemeinde Jesu Christi, als Gemeinschaft der Getauften, als Gemeinschaft der Impfbefürworter und Impfgegner, der Pessimisten und Optimisten im Blick darauf, wann die Pandemie einmal vorbei sein wird. Da bin ich auf eine spannende Formulierung gestoßen. Das Böse ist das, was dir das Leben nimmt, dir dein Glück nicht lässt, auch dem anderen nicht. Das Böse macht durch alles einen Strich. Das Böse sagt immer, vergiss es, lass es sein. Das Böse gibt sehr schnell auf, dich und den anderen. Böses nicht mit Bösem zu vergelten, könnte dann vielleicht heißen, den anderen nicht aufzugeben, auch wenn er mich oder dich aufgibt. Die andere oder den anderen nicht in ihrer Freiheit oder seiner Freiheit einzuschränken, auch wenn es eine Einschränkung der eigenen Freiheit bedeutet. Dem anderen oder der anderen sein, ihr Glück lassen, ohne darüber das eigene Glück zu verlieren. Paulus ging es mit diesen Ermahnungen nicht um eine allgemeine Lebenshilfe. Es geht hier mehr um mehr als ein einfaches Seid irgendwie gut zueinander. Dafür bräuchten wir nicht Paulus, dafür würde es reichen, die letzte Neujahrsansprache von Angela Merkel oder Frank-Walter Steinmeier oder Albrecht Kündiger zu hören. Paulus geht es hier um eine geistliche Dimension. Eine geistliche Dimension, die schon in den weiteren Ermahnungen und Ermutigungen im Blick auf die Grundhaltung von Freude und Dankbarkeit, des andauernden Gebetes, der Offenheit für das Wirken des Geistes zum Ausdruck kommt. Und auf die Ermahnungen und Ermutigungen zum angemessenen Verhalten als Gemeinde folgt dann der Zuspruch von Gottes Wirken und Handeln an seiner Gemeinde, wo der geistliche Duktus, die geistliche Bedeutung dieses ganzen Abschnittes ganz stark zum Ausdruck kommt. Gott, der Frieden schenkt, mache euch ganz und gar zu Heiligen. Er bewahre euch unversehrt an Geist, Seele und Körper, denn es soll an euch nichts auszusetzen sein, wenn unser Herr Jesus Christus wiederkommt. Gott, der euch beruft, ist treu. Er wird das alles tun. Paulus geht es in diesem ganzen Abschnitt um die Heiligkeit seiner Briefadressaten vor Gott. Und als Paulus den ersten Thessalonicher Brief schrieb, da rechnete er selbst wie auch seine Briefadressaten in Thessaloniki noch fest mit der Wiederkunft Jesu zu ihren Lebzeiten. Und bei den Empfängern lässt der Gedanke an die baldige Wiederkunft Jesu Vorfreude aufblitzen. Und sie schafft eine Offenheit für die Ermahnungen und Ermutigungen des Paulus. Denn selbstverständlich ist es angemessen, sich als Gemeinde vorzubereiten für das Wiederkommen Jesu. Natürlich richtet man noch einmal alles her, bevor der Ehrengast kommt. Was wäre das für eine Festgesellschaft, bei der die Teilnehmenden mit zerzausten Haaren auf ihren Ehrengast warten, weil sie sich eben gerade wortwörtlich oder buchstäblich in den Haaren hatten? Was wäre das für eine Festversammlung, für eine Festgemeinschaft, deren Festkleider in Fetzen hängen würden, weil sich die Gäste zuvor an die Gurgel gegangen sind? Oder wenn die Gäste nicht in freudiger Erwartung, euphorisch, scherzend und huschelnd auf den großen Moment warten, dass ihr Herr einzieht, sondern einander abgewandt und desinteressiert in irgendwelchen Ecken hocken. Wie soll ich dich empfangen? Fragt Paul Gerd in dem bekannten und traditionellen Weihnachtslied. Für Paulus, der zusammen mit der Gemeinde in Thessaloniki auf die baldige Wiederkunft Jesu wartet, ist die Antwort klar. Als heilige, untadelige Gemeinde, nicht als müder, zerzauster Haufen, sondern als lebendige, wache, fokussierte Gemeinschaft, in der sich im Miteinander widerspiegelt, wessen Ankunft, wessen Wiederkunft da eigentlich erwartet wird. Und für die frühen Christen in Thessaloniki war diese sogenannte Naherwartung eine unheimliche Motivationskraft, als Gemeinschaft in Christus möglichst untadelig zu leben und immer wieder Müdigkeiten in geistlicher, aber auch gemeinschaftlicher Hinsicht zu überwinden. Es ist eine Motivationskraft, die für uns als Christinnen und Christen heute im 21. Jahrhundert bei weitem nicht mehr so einfach verfügbar ist. Ich sage das mal so etwas vorsichtig. Nach fast 2000-jährigem Warten ist die Vorstellung einer baldigen Wiederkunft Jesu nicht mehr so ganz oben auf, abgesehen von einigen wenigen Glaubensgemeinschaften in dieser Zeit. Wir sind irgendwie des langen Wartens müde auf die Parousie Christi. Die Frage, ob Gemeinde Jesu vorbereitet ist, um Christus selbst bei seiner Wiederkunft angemessen, also heilig und untadelig zu empfangen, die stellt sich nicht so akut für einen Großteil der Christinnen und Christen. Und vielleicht braucht es auch gar nicht diesen Blick auf beziehungsweise den Gedanken an die endzeitliche Wiederkunft Jesu, um sich einzulassen auf die Vorstellung und Vision einer heiligen und untadeligen Gemeinde, die Paulus hier zum Abschluss des ersten Thessalonicher Briefes vor Augen hat. Denn in unserem Predigttext ist noch von einem anderen Kommen Jesu die Rede. Nicht nur von seiner endzeitlichen Wiederkunft, seiner endzeitlichen Parousie. Was die Ermahnungen und Ermutigungen angeht, so habe ich bisher diejenigen Ermahnungen ausgelassen, bei denen es um die geistliche Dimension der Gemeinde geht. Freut euch immerzu, betet unablässig, dankt Gott für alles, denn das ist Gottes Wille und das hat er durch Christus Jesus für euch möglich gemacht. Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes, missachtet die prophetische Rede nicht, prüft aber alles und behaltet das Gute. Haltet euch fern vom Bösen, wie auch immer es aussieht. Freut euch immerzu. So beginnen die Aufforderungen für das geistliche Verhalten der Gemeinde und als einzelne Gläubige gegenüber Gott. Und hier geht es gar nicht um das Schönreden des Lebens und schon gar nicht um gespielte Leichtigkeit und Unbeschwertheit des Lebens, sondern es geht um die Freude über das Wirken Gottes im Leben der und des Einzelnen und der ganzen Gemeinde. Es geht um sein Wirken an dir, an mir, an uns, das nicht aufhört, das nicht zu Ende geht, das Gott nicht unterbricht. Er nimmt seine Hand nicht von uns und Deshalb gibt es auch grundsätzlich immerzu einen Grund zur Freude. Es geht um seine Vergebung, seine Barmherzigkeit immer und immer wieder mit unseren Fehlern, unserem Scheitern, unseren Müdigkeiten im Leben. Es geht um das, was er an Kraft und Gaben in uns legt und zur Entfaltung bringt. Und so wie Gott unablässig an uns dran ist, so fordert Paulus seine Briefempfänger damals und uns heute dazu auf, unablässig an Gott dran zu bleiben. Nicht allein durch konkrete einzelne Gebete, sondern durch eine Lebenshaltung, die Gott in das Leben einbezieht und mit seinem Wirken in unserem Leben rechnet. Einer Lebenshaltung, die Gottes Geist Raum gibt in jedem von uns und im Miteinander der Gemeinde zu wirken. Damit aber geht es in unserem Predigttext nicht allein um das endzeitliche Kommen Jesu, sondern auch um das tägliche Kommen und Wirken Gottes in unserem Leben durch seinen Heiligen Geist. Freude, Gebet, Dank, Offenheit für Gottes guten Geist sind sozusagen die Tore, durch die Christus jeden Tag neu, immer und immer wieder bei uns einzieht. Und die Frage von Paul Gerhard, wie soll ich dich empfangen, die wird zu einer Frage, die sich nicht nur bei der endzeitlichen Wiederkunft stellt oder nicht nur an Weihnachten, wenn wir uns an das Kommen Jesu in diese Welt erinnern. Es ist eine Frage, die jeden Tag neu von Bedeutung ist. Und so sind gegenseitige Ermahnung der Regellosen, Ermutigung der Ängstlichen, Annahme der Schwachen, gegenseitige Geduld und das Durchbrechen des Kreislaufes des Bösen nicht nur die Aspekte von Heiligkeit und Tadellosigkeit am Ende der Zeiten. Das ist es, woran sich Gemeinde Jesu immer wieder als Gemeinschaft erweisen sollte, die angemessen das Kommen des Herrn erwartet. Jeden Tag neu. Paulus fordert die Christen in Thessaloniki und uns heute nicht weniger heraus mit seiner Vision einer untadeligen Gemeinde, die vielleicht so unerreichbar scheint, dass man sie am liebsten einfach als fromme Utopie wegschieben würde. Und ich habe den Eindruck, Paulus war sehr wohl bewusst, dass die Vision einer Gemeinde, die angemessen auf das Kommen ihres Herrn vorbereitet ist, nicht durch menschliche Kraft und menschliche Leistung allein erreichbar ist. Die Reihenfolge der Ermahnungen, erst im Blick auf das Miteinander in der Gemeinde und dann auf Gott, spiegeln, dass wir in unserem menschlichen Tun und Wollen, in unserem Umgang untereinander und miteinander angewiesen sind auf das Wirken Gottes an uns, auf seine Kraft und Hilfe. In allem, was wir aus eigener Kraft nur teilweise oder gar nicht schaffen und uns nicht gelingt. Ob Thessalonicher, ob Kelkheimer, ob Camp Lindforter, wir alle sind darauf angewiesen, dass Christus selbst uns vorbereitet, heiligt und alles Fehlerhafte beseitigt, damit wir ihm angemessen begegnen, wenn er kommt. Gott, der Frieden schenkt. Er mache uns ganz und gar zu Heiligen. Er bewahre uns unversehrt an Geist, Seele und Körper. Denn es soll an uns nichts auszusetzen sein, wenn unser Herr Jesus Christus wiederkommt. Er belebe uns durch seine Kraft. Er wecke uns auf aus den Müdigkeiten unseres Lebens im Hier und Jetzt, und auch unseres Miteinanders. Gott, der uns beruft, ist treu. Er wird das alles tun. Amen.